Wenn du das Wort ehrgeizig hörst oder von einem ehrgeizigen Menschen hörst, ist das positiv oder negativ belegt für dich? Ist ja sehr unterschiedlich, je nach Herkunft, vielleicht auch ein Stück noch Generationengeschichte. Für manche ist das ganz Wichtiges und Wertvolles und man muss ehrgeizig sein, Ziel vor Augen haben, vorangehen. Und für manche ist das eher etwas Negatives, weil das sind Leute, die lassen hinter sich die Leichen zurück, die gehen über alles und schwierig. Also mit dem Wort zielstrebig, ehrgeizig gibt es unterschiedlichste Konnotationen oder Empfindungen, Gefühle. Deswegen versuchen wir uns dem mal irgendwie zu nähern. Was bedeutet es, zielstrebig zu sein? Zielstrebig heißt, ich habe ein Ziel vor Augen. Ich selber gehe gerne wandern. Und beim Wandern ist es gut, wenn man den Gipfel so im Blick hat und weiß, okay, da geht es hin. Manchmal ist es schwierig, je nachdem, weil dann gibt es 20 Vorgipfel und man denkt, ah, jetzt bin ich bald da und dann kommt der nächste und so. Aber trotzdem, die Richtung ist klar. Und beim Rückweg genauso wieder, da unten ist irgendwo das Tal, da geht es hin. Oder, anderes Beispiel, Hausbau. Hausbau oder ein Umbau, auch da ist man schon mit einem klaren Ziel vor Augen, bis es dann hoffentlich irgendwann fertig ist. Schwager und Schwägerin von mir, die haben mich gefühlt 15 Jahre ihr Haus umgebaut. Könnte ich nicht, das wäre ganz schwierig für mich. Da muss doch ein Ziel sein und irgendwann muss man es auch erreicht haben. Oder ein Rennen. Hatten ja jetzt gerade die Olympiade, jetzt gerade die Paralympics. Da ist auch ein klares Ziel vor Augen, oder? Gewinner sein. Oder für manche wenigstens unter die ersten 8 zu kommen. Für mich wäre das Ziel, heil runterzukommen oder so. Das. Und heute, Wahltag, die Parteien haben ihre Ziele alle hochgesetzt. Für manche, wir wollen über die 5% kommen, für andere, wir wollen diese Wahl gewinnen. Und wenn ein Ziel klar ist, dann kann ich ja überlegen, okay, wie kann ich vielleicht dieses Ziel erreichen? Wie komme ich dahin? Was für eine Strategie soll ich verfolgen? Was wären die nächsten einzelnen Schritte? Nochmal dieses Beispiel hier bei der Wanderung. Ich weiß nicht, wer die App kennt, Komoot. So ein paar nicken da. Die habe ich erstmal runtergeladen und dann kann ich meine Tour planen und dann brauche ich noch einen Wetterbericht und muss vielleicht noch ein bisschen trainieren, je nachdem, wie groß die Tour werden soll. Und ich suche mir ein paar Mitwanderer und dann plane ich die Pausen ein und dann geht's los. Beim Hausbau oder Umbau suche ich mir einen Architekt. Ich plane, ich überlege, können wir das finanzieren? Ich suche die Handwerker, ich koordiniere das dann und so weiter. Bei der Wahl haben wir jetzt wieder die letzten, keine Ahnung, 2 Monate erlebt, wie dann, es gibt diverse Wahlveranstaltungen, in der Presse taucht auf, die Parteien haben ihre Lobbyisten alle aktiviert und jetzt, ich weiß nicht, seit 2-3 Wochen hängen diese Plakate überall. Und bei einem Rennen, wie erreiche ich da das Ziel? Trainieren. Und dann trainieren. Und dann noch mehr trainieren. Und dann mir vielleicht einen Trainer suchen, der mir hilft, dann richtig zu trainieren. Okay. Bei den Sachen ist das ja auch alles logisch, verständlich, klar. Aber wie ist das jetzt in Bezug auf den Glauben oder auf unsere allgemeine Lebensplanung? Kann man da auch so von Zielen reden und Schritten auf dem Weg dahin oder ist es eher fremd? Was ist denn mein Lebensziel? Ist das ein zu großer Begriff? Was ist meine Berufung? Was ist mein Sinn. Und weil das vielleicht oft schwer zu beantworten ist, ist die Folge, ich habe gar kein Ziel. Dann gibt es manche, die sagen, der Weg ist das Ziel. Aber ganz ehrlich, ich finde den Satz Blödsinn. Klingt zwar toll, aber irgendwie, nee. Wer kein Ziel hat, für den ist ja auch ganz egal, in welche Richtung er geht. Wenn wir kein Ziel vor Augen haben, dann dudeln wir so vor uns hin und schauen mal, was heute passiert, was die Woche passiert, was dieses Jahr so passiert. Und jetzt zurück zu Paulus, der sagt, ich setze alles daran, das Ziel zu erreichen. Was ist sein Ziel? Vor 3 Wochen hatten wir uns Gedanken gemacht, da waren wir noch Anfang Kapitel 2, wo Paulus sagt, Christus ist mein Leben. Und hier in unserem Text schreibt er jetzt, mit aller Kraft laufe ich darauf zu, um den Siegespreis zu gewinnen, das Leben in Gottes Herrlichkeit. Das Leben in Gottes Herrlichkeit. Was bedeutet denn das? Wir haben ja so eine Überschrift über den ganzen Philipperbrief, die Tür zum Leben. Also Paulus will uns immer wieder animieren, hier ist eine Tür zu dem, was Leben eigentlich bedeutet. Geh doch hindurch. Wenn er von diesem Leben spricht und jetzt Leben in Gottes Herrlichkeit, dann ist es nicht irgendwann mal irgendwo im Himmel. Das gehört auch dazu, aber das ist nicht sein primärer Fokus. Wenn er von diesem Leben in Fülle, Leben in Freude, Leben in Herrlichkeit spricht, dann meint er ein Leben in Freiheit. Frei geworden zu sein von allem, was mich belastet, von allen Bindungen, Gebundenheiten, von allen Süchten, von allem, was mich wegziehen will, runterziehen will. Frei zu sein. Ein Leben in Freude, geprägt von Freude, die unabhängig ist von äußeren Umständen. Und dass mich alle gerade umarmen und lieb haben und die Sonne scheint. Ein Leben im Frieden mit Gott und im Frieden mit mir selbst und mit meinem Nächsten, versöhnt, geprägt von Vergebung und Vergeben. Ein Leben erfüllt von Gott und seinem Heiligen Geist. Und damit kommt eine Kraft hinein, die eben mein eigenes Vermögen weit übersteigt. Ein Leben im sinnvollen Einsatz für andere, wo ich mich nicht nur um mich selber drehe. Ein Leben in und aus der Liebe Gottes, die größer und stärker ist als alles andere. All das verbirgt sich für Paulus in diesem Begriff Leben in Gottes Herrlichkeit. Ein Leben, wie Gott es sich vorgestellt hat. Und das ist mein Ziel, sagt Paulus, da will ich hin. Ist solch ein Leben ein Traum? Ja, vielleicht. Ein Ziel? Ja, definitiv. Und darum geht es. Ich möchte euch eine Person vorstellen. Ich weiß nicht, ob irgendjemand schon mal begegnet ist, auf Bildern oder in Berichten oder sonst wie. Rocky der Irokese. Schwarze Lederklamotten, am wirklich ganzen Körper tätowiert, Irokesen-Haarschnitt. So kannte ihn jeder in Hamburg und vor allem im St. Pauli-Milieu. Und welches Ziel hat er verfolgt in seinem Leben? Er sagt von sich, ich habe die Freiheit gesucht und rannte immer wieder in neue Gefangenschaften. Ich wollte Mensch sein und verbarg mich hinter der Maske meiner tätowierten Haut. Ich habe Freunde gesucht und gesellte mich zu Schlägern. Und als ich es dann im Showgeschäft versucht habe und auch reingekommen bin, wurde die Einsamkeit zur Qual. In Hamburg, Udo Lindenberg hat ihn kennengelernt, hat ihn in sein Panikorchester als Anheizer hineingeholt. Er war eine Weile unterwegs und 2 Jahre vor seinem Tod, mitten in St. Pauli, trifft Rocky oder läuft er so durch die Fußgängerzone und sieht eine Pantomime-Gruppe. Ich weiß nicht, gibt es heute nicht mehr. Das waren früher so Leute, die haben sich ihr Gesicht weicht angemalt und so einen roten Mund wie ein Clown. Aber die haben einfach ohne Worte etwas dargestellt. Und vor allem so in Fußgängerzonen war das ein toller Aufhänger. Menschen sind stehen geblieben. Man hat etwas dargestellt, habe ich selber auch als Jugendlicher gemacht und kam darüber ins Gespräch. Und da war so eine christliche Pantomime-Gruppe. Und eigentlich wollte er schnell das Weite suchen, aber irgendeiner hat ihn doch mal angequatscht und er hat ihn eingeladen, komm doch mal in unser Jesus Center. Und er ist am nächsten Tag hingegangen. Und da war dieser junge Mann wieder, der hieß Hans oder heißt immer noch Hans. Und sie haben miteinander geredet und geredet. Und geredet 6 Stunden lang. Und in diesem Gespräch macht Gerhard, so ist sein eigentlicher Name, Gerhard, er macht eine Erfahrung, für diesen Hans ging es gar nicht um diesen Rocky, den Exoten, um sein Aussehen, seine Tätowierungen, seine Bühnenshows, seinen Erfolg mit Udo Lindenberg, seine Platten- und Fernsehaufnahmen, sondern dieser junge Christ Hans hat in ihm einen Menschen gesehen. Eine Person mit all seinen Wunden und Verletzungen. 6 Stunden haben sie miteinander gesprochen. Er hat sein ganzes Leben ausgeschüttet, erzählt, geöffnet, wie noch nie einem Menschen zuvor. Und Gerhard Bauer findet den Mut, sich seinem Leben zu stellen, seinen Verletzungen, all den Dingen, die er erlitten hat und genauso den Sachen, die er anderen zugefügt hat. Und er bekommt nicht nur eine Hoffnung, sondern eine Gewissheit, dass es auch für ihn einen neuen Anfang gibt. Und er erlebt und erfährt, was es bedeutet, mein Leben Gott anzuvertrauen. Paulus schreibt, ich vergesse, was hinter mir liegt. Paulus hat ja genauso eine Geschichte. Er war dabei in der Christenverfolgung, in denen, als sie Stephanus gesteinigt haben und so weiter. Er könnte genau das. Und Paulus schreibt, ich vergesse, was da hinten liegt. Und genau das hat Rocky oder Gerhard Bauer dann auch gemacht. Er sagt, ich spürte ganz mächtig auf einem Mal eine ganz andere Kraft. Ein Mensch hätte mich nicht dazu gebracht, meinen Schmuck und mein Leder abzulegen. Das wäre nicht gegangen. Und kurz vor seinem Tod verabschiedet sich der vom Krebs gezeichnete Mann mit den Worten, Vater, ich gehe jetzt zu dir. Ein Leben in Gottes Herrlichkeit. Das war für Rocky dann schlussendlich auch im Tod und der Gewissheit, wo er danach hingehen würde. Aber es hat eben 2 Jahre vorher angefangen, wo er wirklich sein Leben geöffnet hat. Paulus schreibt in unserem Abschnitt, wir haben unsere Heimat im Himmel. Nicht irgendwann, sondern jetzt schon. Jetzt schon ist dieses Leben in Freiheit, dieses Leben mit einer inneren Freude, mit einer Gewissheit, mit einem Frieden, mit einem Sinn möglich. Jetzt schon ist es möglich, mitten in unserem Leben hier Gottes Liebe hautnah bis hinein ins Wörtlich zu verstehen, zu erfahren. Und Paulus sagt, das ist mein Ziel und ich will mich mit nichts weniger zufrieden geben. Und dann warnt er und sagt ja, gib dich nicht mit weniger zufrieden oder mit anderem. Und dann schreibt er, leider gibt es genügend Menschen auch in der Gemeinde, wo das anders so ist. Und so war es auch bei den Philippern. Paulus warnt vor einem Christsein mit einem Doppelleben. Sie reden christlich, aber sie leben ganz anders. Hütet euch, schreibt er, vor allen, die sich Christen nennen, aber durch ihr Leben erkennen lassen, dass sie Feinde des Kreuzes Jesu Christi sind. Im Grunde leben sie nur für ihre Triebe und Begierden. Sie denken an nichts anderes als an das Leben auf dieser Erde. Und er spricht jetzt nicht von bösen Vergewaltigern und Mördern und sonst was, sondern er spricht von solchen, die irgendwo so eine christliche Oberfläche haben, aber eigentlich gar nicht dieses Leben erleben und hineingeben, wie Gott es sich für sie gedacht hat. Spricht von Menschen, die ihre Heimat eben doch in diesem Irdischen hier suchen. Sie reden, glauben, ihre Ideale entsprechen überhaupt nicht ihren Überzeugungen, also dem, was sie im Alltag leben. Galaterbrief schreibt Paulus, was die Auswirkungen eines Lebens in Gottes Herrlichkeit sind, nämlich dass der Geist Gottes seine Frucht wirkt. Er schreibt, dagegen bringt der Geist Gottes in unserem Leben nur Gutes hervor, Liebe und Freude, Frieden und Geduld, Freundlichkeit, Güte und Treue, Besonnenheit, Selbstbeherrschung. Und er schreibt den Galatern auch, was er eben leider oft sieht. Und er schreibt es nicht über die böse Welt, sondern was er in der Gemeinde sieht. Gebt ihr dagegen euren selbstsüchtigen Wünschen nach, ist es offensichtlich, wohin das führt. Zu sexueller Zügellosigkeit, einem sittenlosen und ausschweifenden Leben, zur Götzenanbetung, zu abergläubischem Vertrauen auf übersinnliche Kräfte. Und da denkt er jetzt, ah ja gut, da bin ich heraus, das ist jetzt nicht so mein Ding. Aber er schreibt dann weiter, Feindseligkeit, Streitsucht, Eifersucht, Wutausbrüche, Uneinigkeit, Spaltungen bestimmen dann das Leben so, ebenso wie Neid, Trunksucht oder zu viel Alkohol, üppige Gelage und vieles andere. Paulus tritt nicht als der Moralapostel, das darfst du alles nicht und sonst wie, sondern für ihn ist ja das Anliegen, komm doch hinein in das Leben, wie Gott es sich für dich wünscht. Und hör auf mit einem Doppelleben, Außenfassade und innen doch irgendwas ganz anderes. Ein hoher Anspruch. Und das beeindruckt mich dann wieder am Paulus, dass er sagt, ich habe das Ziel, dieses Ziel, noch nicht erreicht. Aber ich gebe nicht auf, ich strecke mich danach aus. Die Richtung ist eindeutig. Entscheidend ist nicht, wie weit ich auf diesem Weg schon bin, sondern in welche Richtung ich laufe. Entscheidend ist, dass ich mich vom Doppelleben verabschiede. Paulus schreibt, ich setze alles daran, und das ist schon ganz schön viel, ich setze alles daran, das Ziel zu erreichen. Und ich schaue nur noch auf das Ziel vor mir. Und er sagt dann, bleibt bitte nicht auf halbem Weg stehen. Gebt euch nicht mit zu wenig zufrieden. Immer im Plural. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig für uns zu verstehen. Da bin ich nicht allein unterwegs, sondern wir zusammen als Kinder Gottes, wir zusammen als Gemeinde, hier im Großen, im Kleinen, mit unseren Kleingruppen, im Austausch. Wir zusammen, wir alle, schreibt er, die wir auf dem Weg zum Ziel sind, wollen uns so verhalten. Nochmal zu Gerhard Bauer. von Krankheit gezeichnet, den Tod vor Augen, sagt er, ich könnte beten, mach mich heute gesund. Er ist der Allmächtige, er könnte es. Ich bete, dein Wille geschehe. Ich habe natürlich gesagt, Herr, wenn du mich noch brauchen kannst, wenn ich irgendwas für dich tun kann, dann würde ich mich freuen, wenn du mir noch eine Zeit schenkst. Aber ich würde genauso gerne einschlafen und zu dir gehen. Ein Ziel vor Augen. Und damit ihr nicht nur ein Bild seht, sondern auch mal seine Stimme hört, hören wir jetzt gleich noch die letzten Worte von einem Interview mit ihm, ziemlich kurz, ich weiß nicht, 2 Wochen oder so, bevor er dann gestorben ist.
Ich bin nur ein Kind Gottes und das möchte ich bleiben.
Wenige Wochen nach unserem Gespräch ist Gerhard Bauer heimgegangen. Seine letzten Worte waren, Vater, ich gehe jetzt zu dir. Meine letzte Frage an seinem Krankenbett bezog sich auf die Worte einer Anstecknadel an seinem Hemdkragen. Sie hießen, Jesus lebt. Ich wollte wissen, was ihm dies bedeutet.
Dass er nicht nur für mich lebt, sondern dass es der lebendige Gott ist. Für uns alle lebendig und für alle stets greifbar. Und deswegen auch für junge Leute, wo ich sage, greif hin, greif, du kannst deine Hand ergreifen, jetzt in diesem Augenblick. Du brauchst nicht dein ganzes Leben so verleben wie ich. Du brauchst nicht daneben herleben, sondern ergreif seine Hand und er streckt sie dir hin. Für mich ist der lebendige Gott, der lebendige, der jetzt dabei ist, der jetzt mir auch die Kraft gegeben hat zu diesem Interview, der mir jetzt diese Stunden begleitet hat und mich weiter begleitet durchs Krankenhaus. Herr, ich bin dir so dankbar dafür. Und du wirst der Lebendige bleiben in alle Ewigkeit. Und dadurch hat auch, früher hatte Tod für mich Schrecken und alles Mögliche. Heute ist es ein Heimgehen. Ein Heimgehen zum Herrn. Und dafür danke.
Es geht nicht um mich. Er beschreibt sein Ziel als ein Leben für ihn, auf ihn hin. Jesus lebt und ich darf einmal zu ihm gehen, aber ich wünsche mir so sehr, dass jeder genau das erfährt, was es bedeutet, solch ein Leben in Gottes Herrlichkeit zu erleben oder als Ziel zumindest zu haben. Lasst uns eine Minute der Stille nehmen, schließt die Augen, überlegt nochmal im Angesicht Gottes, was ist mein Ziel, wo will ich hin? Lieber Vater, du lädst uns ein zu solch einem Leben in deiner Herrlichkeit, mitten hier in dieser Welt, in unserem Alltag, in unseren Bezügen, in unseren Familien, auf der Arbeit, in der Nachbarschaft und auch mit uns selbst. Mach uns frei von allem, was uns abhalten will, was uns bindet. Mach uns frei von einem Doppelleben und hilf uns, uns einmal mehr wieder in diese Richtung aufzumachen, auf dieses Ziel zuzuleben. Amen.